Heute geht es noch einmal um das Gebäude, genauer um die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. 1945 übernahmen, so Max Watzke, die Amerikaner die Freudenberg-Kaserne, Schloss Freudenberg und den Park. 1947 auf Vorschlag von General Curtis LeMay die Einrichtung eines Soldatenclubs und in der Folge die Nutzung durch den Rod and Gun Club. 1973 übergab die US Air Force Schloss Freudenberg an die Bundesvermögensverwaltung. Nachdem man zunächst wohl keinen Mieter fand, mietete es 1974 die Vereinigte Pfingstgemeinde Lighthouse für 10 Jahre. Gehen wir zunächst zurück in die 50er Jahre. Ich hatte Gelegenheit, mit Kurt Erpenbach zu sprechen, der sich als Schuhputzer, als Schuhscheinboy etwas Taschengeld im Schloss verdiente. Ich konnte mit Ute und Hans P. über die Bibelschule sprechen und ich sprach mit Anke, die einen kurzen Einblick in die dreitägige Besetzung des Schlosses gibt. Das Gespräch mit Kurt Erpenbach, erlebt heute in der Schweiz, führte ich am Telefon. Mit Ute und Hans sprach ich im Panoramaraum des Schlosses und Anke begegnete ich in der Bibliothek. Beginnen möchte ich mit Kurt Erpenbach und der Frage, wie es zu seinem Kontakt zum EM Country Club im Schloss Freudenberg kam.
Also, ich muss mit Partner abreden. Verstehen Sie das noch? Ah, Sie bemühen sich. Ja gut, ich kann schon versuchen. Ich bin ja so lange weg, ich kann es ein bisschen besser. Also, ich bin geboren in Wiesbaden in der Dotzheimer Straße. Wir waren da, in der Nachbarschaft war schon ein Restaurant, das war damals die Scala, hieß es, und das war reserviert für amerikanische Offiziere. Das ist in der Dotzheimer Straße 19, da war anschließend, glaube ich, so ein Gebrauchtkleidergeschäft für Bedürftige. So, das war eigentlich der erste Kontakt und dann kam anschließend eigentlich der Moment, da als meine Schwester diesen Amerikaner kennengelernt hat, diesen Charlie O'Neill. Das war irgendein graduierter Offizier und der hatte die Leitung von diesem Freudenberg-Schloss, was konfisziert wurde eigentlich für amerikanischen Club draus zu machen. Und der hieß dann der EM Country Club. EM Country Club. Und dann haben die beiden geheiratet. Und meine Schwester, ich weiß nicht, ich glaube, die sind dann direkt da hoch in das Schloss. Er hat ja scheinbar immer da gelebt, also während seiner Zeit, als er, wie sagt man dem, der hat ja keinen richtigen Militärdienst mehr gemacht. Er war ja schon graduiert und hat den Krieg ja mitgemacht. Als Besatzungsmacht kam er ja dann nach Deutschland, hat dann die Leitung von dem Freudenberg-Schloss übernehmen dürfen oder müssen. Und dann haben die geheiratet, sind dort eingezogen und das ging dann ein paar Jahre, ja, vielleicht 1-2 Jahre. Ab und zu war ich da oben und habe mal geguckt, weil es war ein riesen Garten dazu und so, schönes Gelände rum und so weiter. Und dann kam meine Schwester mit ihrem Mann eines Tages und gesagt, du hör mal, willst du denn nicht ein bisschen Taschengeld verdienen? Und dann habe ich gesagt, wenn sie ehrlich verdientes Geld ist, wieso nicht, ja? Und dann haben die mir, und das haben sie auf dem Bild scheinbar gesehen, so einen kleinen Küchentisch, die Beine abgesägt, einen Sessel oben drauf gemacht und davor die Abstützungen für die Füße, für die Schuhe. Dann irgendwann einem, ich weiß es nicht mehr genau, das muss ein Jahr nachdem sie geheiratet haben, oder dann nageln sie mich bitte nicht fest an den Daten, ja? Das ist 70 Jahre her.
An dieser Stelle erwähnte Herr Erpenbach, dass er nun 85 Jahre alt ist, und dass ich bitte nicht auf Daten festnagel. Dem stimmte ich natürlich sofort zu.
Sie nageln mich nicht mehr, das ist nicht gut. Also, dann habe ich eines Tages dann tatsächlich da oben angefangen. Und die Amerikaner, die waren da natürlich ganz verrückt, dass sie in Germany einen Schuhscheinboy finden. Das war für die, was, das gibt's doch nicht, in Deutschland ein Schuhscheinboy. Also ich gab's das doch ein, ich habe das gemacht und die kamen voll Freude mit Tüten voll mit Schuhen an und ich habe geputzt und geputzt und geputzt und geputzt. Jetzt muss man sich vorstellen, der Dollar war ja damals ungefähr 4 D-Mark 20 wert. Ich bin fast jeden Abend, gut, ich habe vielleicht 4 Abende in der Woche dort gearbeitet und dann den Samstag noch. Und zwar von 7 bis um 10, 10:30, weil ich bin Werkzeugmacher von Beruf in der Uhrenindustrie und habe ja meine Lehre gemacht und musste dann am nächsten Tag, wenn ich dort oben war, am nächsten Tag wieder arbeiten gehen.
Der Verdienst war unerwartet hoch. Und manchmal hieß es, one for the shoeshine boy.
Also, das hat alles so weiter gut geklappt. Und abends bin ich fast jeden Abend mit mindestens 15 D-Mark umgerechnet, 15 D-Mark nach Hause und war als kleiner Bub mit 16, ungefähr 16, 17, habe ich das als erste Mal gemacht und habe recht gutes Geld verdient. Und zwar so gut, dass ich mir ein neues Wohnzimmer gekauft. Also ich hatte mein eigenes Zimmer bei uns zu Hause. Da waren natürlich Möbel drin, die mir nicht so gepasst haben und auch alt waren. Habe ich alles noch und so weiter und so weiter. Dann kam eben die Sache mit diesen GIs. Die sind am Abend gekommen mit Tüten, haben die Tüten hingestellt und haben gesagt, also um 10 Uhr gehen wir, da muss es geputzt sein. Das habe ich dann gemacht. Hab Geld kassiert, aber am nächsten Abend, und das kam häufig vor, kamen die Typen mit der gleichen Tüte, mit den gleichen Schuhen und wollten dann, ja, Schuhschein wollen. Habe ich gesagt, wow, ihr habt die nicht gebraucht, ihr seid ja sauber. Und dann haben die mir klipp und klar gesagt, it's not your business, geht dich nichts an. Also, mir war das dann, ich habe dann halt nochmal kassiert. Aber die wussten das. ging das dann weiter und weiter. Und wenn sie dann gekommen sind, das war dann auch noch oft der Fall, mit 16 durfte ich, oder habe ich noch nie einen Alkohol getrunken, aber die kamen dann mit 2 Whiskygläsern, one for the shoeshine boy. Ja, ich habe damals verlangt 25 Cent für die Halbschuhe und 40 Cent für die Stiefel, aber die haben alle einfach in die Hosentasche gegriffen und Geld rausgeholt und bezahlt. Da waren manchmal Dollarscheine dabei. Das war, muss ich noch sagen, damals war das ja noch das amerikanische Militärgeld. Da waren die Z-Stücke waren noch in Papier. Das ist alles wunderbar. Ich habe einige noch sogar hier. Samstags habe ich dann bis zum Ende gearbeitet und hin und wieder im Schloss Freudenberg. Also wenn Sie reinkommen vom Haupteingang von vorne, geht doch rechts die Treppe hoch, über die Galerie dann oben. Und unter der Treppe ist ein kleiner Eingang rechts und dann war eine kleine Treppe, die nach oben ins zweite Stockwerk geführt hat. Und da war ein Zimmer. Und da habe ich nachts, übernachtet häufig, weil eben die Heimfahrt, ich habe von da oben, von Freudenberg bis die Dotzheimer Straße, ja gut, wir wurden meistens abgeholt von einem amerikanischen Bus. Das war ganz alles organisiert. Die haben dann, es waren ja mehrere Angestellte da. Die Serviertöchter, meine zweite Schwester, die hat dort noch als Serviertochter gearbeitet. Denn sie haben die uns mit dem Bus nach Hause gefahren.
Der ganze Club, die Holzverkleidung, so Kurt Erbenbach, war hochglanz gepflegt. Bei einem Besuch nach vielen Jahren war er zunächst geschockt über den jetzigen Zustand. Auch gab es offensichtlich noch einen kleinen Tempel im Park.
Wenn Sie reinkommen, war ja direkt geradeaus der kleine Saal. Erstmal war die Eingangshalle und dann war eine Abtrennung mit damals war das alles, muss ich ganz ehrlich sagen, das war ganz anders gepflegt, da war alles Mahagon, also das Holz hat hochglanzpoliert, überall. Das war blitzblank sauber. Dahinter war die Tanzfläche und rechts und links davon waren dann die Clubsessel und wo die gesessen haben, die konnten dann auch hoch in den ersten Stock, in den anderen Saal, der oben drüber ist, wenn es schönes Wetter war, draußen auf der Terrasse. Aber gesungen haben diese Gäste eigentlich immer im mittleren Saal. Haupteingang geradeaus nach vorne, vor der Terrasse. Das war damals super gepflegt. Ich bin vor ungefähr 8 Jahren bin ich schon mal dort gewesen, habe mich auch damals in das Gästebuch eingetragen, nicht gerade einen bitterbösen Kommentar, aber ich war schockiert, als ich das gesehen habe, in welchem Zustand das ist. Weil da war der Putz, den haben sie ja scheinbar teilweise extra abgemacht, weil er sonst runtergefallen wäre oder so. Die Wirkung, die das Schloss jetzt hat, oder die Aufgabe, die sie sich gestellt haben mit dieser Fondation, Das verstehe ich, dass da nicht groß was gemacht wird. Aber es ist überhaupt nicht zu vergleichen, wie es früher war. Unten der Park, wenn Sie die geschwungene Treppe hinten rausgehen, da war ein super gepflegtes Gras, eine Rasenfläche, ging ein Weg runter bis zu der, ich weiß nicht, ob der Tempel noch steht da unten. Ich weiß nur, dass der Tempel da unten stand. Wir haben immer gesagt, da war bestimmt der alte Fritz drin mit seinen Freundinnen und hat sich vergnügt.
Ich sprach Erzählungen an, dass die Amerikaner nach dem Krieg mit schwerem Gerät und schweren Maschinen durch den Park gefahren seien. Ich fragte Herrn Eppenbach, ob er davon etwas gesehen hat, ob es Spuren davon gab.
Das muss aber dann vorher gewesen sein. Das ist unmöglich. Ich habe nie im Park unten auf der Wiese irgendwelche Fahrspuren gesehen. Nie. Wenn das kurz nach dem Krieg war, als sie das Schloss konfisziert haben, dann ist das vielleicht möglich gewesen.
Am Eingangstor des Schlosses hing ein Schild mit dem Hinweis Off Limits. Ich sprach Herrn Erpenbach darauf an, wer denn den Club besuchen konnte.
Es war eigentlich offen. Es sind Leute gekommen, die zum Teil, wenn ein Amerikaner nach Deutschland versetzt wurde und er hat irgendeinen bestimmten Grad, konnte er die Familie mitnehmen. Und die kamen häufig, die haben dann gewohnt, unter anderem in der Lahnstraße wurden Häuser konfisziert, wo dann der Herr so und so oder der Offizier so und so drin wohnen durfte und die eben anderen, die konnten irgendwie, der eigentliche Besitzer des Hauses, der konnte dann gucken, wie er sieht. Aber das Haus war konfisziert. Dann erst kam der Anbau vom Heinerberg-Siedlung oben an der Frankfurter Straße. Da ist die ein bisschen eine amerikanische Siedlung gewesen, extra für die gebaut. Und da waren nur Familien drin. Da war der normale Soldat, der hat im Camp gewohnt, Camp Lindsay oder Camp Peary.
Noch einmal kommt Herr Erpenbach auf den Zustand des Hauses zu sprechen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich jetzt ein bisschen verwundert, dass das so schlecht gewesen sei. Das muss vorher gewesen sein. Denn ich habe ungefähr, ich kann nicht festhalten, noch einmal, ich würde sagen, das war 56, 57 angefangen bis knapp vor 60. Da war alles wunderbar. Als ich dann aber gehört habe, was jetzt da los ist, habe ich das verstanden. Aber dass es so schlecht geworden ist, ungepflegt geworden ist, das hing damit zusammen, als meine Schwester mit ihrem Ehemann das Schloss verlassen haben, weil seine Stationierungszeit nach 3 Jahren plus ein Jahr Verlängerung sind die nach USA. Und ich weiß nicht, dann habe ich aufgehört, klar.
Viele Gäste des IM-Club kamen aus der ehemaligen US-Kaserne Camp Peary, die in der Nähe zu Schloss Freudenberg lag. Camp Lindsay, die Kaserne, von der Kurt Erpenbach spricht, war die Kaserne im heutigen Europaviertel.
12 Uhr haben die zugemacht. Da war kein Bus mehr von Freudenberg, Frauenstein runter. Das waren dann, und wir waren froh, das war vom Militär. Denn unweit vom Freudenberg-Schloss war ja eine Kaserne für die Amerikaner. Und zwar, wir hatten in Wiesbaden 2 Camps. Das eine hieß Camp Lindsay und das andere Camp Peary. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, das Camp Lindsay war das neben dem Schloss Freudenberg. Und von dort kamen dann auch die Amis rüber zu trinken in das Schloss. Und da war auch manchmal Tanz, manchmal wurden auch Gäste eingeladen und dann organisiert, dass auch Sänger kamen oder 2 und unter anderem auch Johnny Cash und so weiter. Damals noch mit seinem Tennessee 2, das war seine Begleitung. Er hat ja sein Militär, es war kein Militärdienst mehr, das war eine einzige einfache Stationierung der Amerikaner in Deutschland. Diejenigen, die da waren, die hatten das obligatorische Militärdienst, hatten die schon lange hinter sich. Das waren also junge Soldaten. Da war unter anderem dann Johnny Cash, der war in der Nähe von Fürstenfeldbruck stationiert. Und hat dann schon während seiner Stationierungszeit hier und da mal im Lokal gesungen. Und unter anderem wurde er dann von der Direktion vom Camp Lindsay, oder wenn es das Camp Lindsay war, eingeladen und auch von denen bezahlt. Mit seinen Leuten, die 2 Tennessee 2, die haben dann mitgespielt und dann war unter anderem war Katharina Valente da und mit dem Bruder Silvio Francesco. Also es war ungefähr 3-4 Mal im Jahr. War dort so ein angehender Start. Es waren alles ganz junge Leute. Ich kann mich entsinnen, Gus Backus war da. Da hat noch niemand von Gus Backus im Deutschen gesprochen. Und zwar war er mit einer Gruppe, die hieß die Dell Vikings. Das war eine 3-Personen-Gesangsgruppe und die waren alle da. Und das war natürlich, um die Truppe ein bisschen bei Moral zu halten. Wie das später dann auch im Korea, also während des Koreakrieges, sind ja auch die Künstler dahin gefahren und haben die Leute ein bisschen aufgemuntert. Bei mir war das nichts da. Aber ich kann mich ganz besonders an die Sache mit Johnny Cash erinnern, denn da gab es eines Abends wir hatten ja auch eine Tanzfläche da, und da ging es dann, da haben sich zwei um ein Mädel gestritten. Das heißt dann so ausgeartet, dass eine riesen Schlägerei da war. Und da ging eine Gitarre zu Bruch von Johnny Cash. Und die Bruchstücke, die wären normalerweise im Müll gelandet und die habe ich mitgenommen. Ich durfte das, ich habe gefragt, habe das Ding repariert und das war eine Gitarre, eine Gibson, eine von denen, die heute noch als eine der besten Country-Music-Gitarren zählt. Und die habe ich gehabt bis hier vor 3-4 Jahren. Ich habe sie reparieren lassen, habe aber nie spielen gelernt auf dem Ding. Und habe dann vor ungefähr 3-4 Jahren habe ich gesagt, so, jetzt mach mal weg. Und habe es meinem Neffen in Wiesbaden mitgenommen. Was jetzt daraus geworden ist, weiß ich nicht.
Gäste im EM-Club waren unter anderem auch Gus Backus und Chuck Berry.
Da war noch die Sache mit dem Gus Backus. Der war da mit seiner Gruppe Dell Vikings. Er war liiert mit einem Mädel, einer Nachbartochter, wo ich gewohnt habe. Also die kam aus der Karlstraße und war eine Arbeitskollegin meiner dritten Schwester im Schmucksektor beim Kaufhaus Hertie. Aber die beiden, Gus Backus und Karin, waren nie verheiratet, aber sie waren lange zusammen. Die waren da oben und das war eins, alle 2-3 Monate wurde da irgendein Artist eingeladen, um die Truppe ein bisschen aufzumuntern.
Ich sprach an, dass angeblich auch Elvis Presley dort aufgetreten sein soll.
Das ist sehr wahrscheinlich ein Gerücht. Das ist sehr wahrscheinlich ein Gerücht. Ich kann mich entsinnen, dass Chuck Berry da war, ja, aber ich kann mich nur daran entsinnen, dass er einen riesen Krach gemacht hat. Von Musik hatte ich keine Ahnung damals. Und das war nicht meine Musik, was er gemacht hat. Nein, das war nicht meine Musik. Auch Elvis Presley war nicht meine Musik. Aber das war eher so Pat Boone. Ein bisschen Softie-Musik. Brenda Lee und so weiter, Billy Eckstein, Nat King Cole, das war so meine Musik. Aber von Anfang an habe ich, ich bin jetzt noch im Besitz von, das ist vielleicht noch erwähnenswert, im Club selbst stand eine Musikbox, diese famosen Wurlitzer, wo dann die 45 kleinen Schallplatten reingekommen sind und dann hat sie so eine Walze gedreht. Wir haben vorne auf den Knopf gedrückt mit Nummer C17, dann kam die Platte raus, hat es aufgelegt. Und das wurde dann, und da, das war das, die Musik zum Tanzen. Denn normalerweise war ja da kein Orchester. Ja, das war zum Trinken, der Club. Die Musik war nur so nebenher und dann wurde natürlich getanzt, wenn die Musik entsprechend gut war. Die Musikbox, die Wurlitzer, die wurde alle zwei Monaten geleert, zum Teil. Und einige Platten ersetzt, es kommen neue rein. Und die alten, die sollten eigentlich dann weg, also in den Müll. Und die habe ich alle mitgenommen. Ich bin heute noch im Besitz von diesen Platten. Das sind über 100 Stück, die ich noch hier habe. Also uralte Dinge von Damita Joe und wie die alle hießen. Nat King Cole, wie eben erwähnt, Billy Eckstein und so. Das war so meine Musik. Aber nicht Chuck Berry, auch nicht Elvis.
Ich sprach die Einrichtung an und fragte, ob es eher tanzbar oder ein Club war.
Nein, es war beides. Es war wenn Sie reingekommen sind im Saal, im Hauptsaal, wo jetzt das kleine Café ist, wo noch die wunderbaren Stuckarbeiten an der Decke zu sehen sind, da war eine lange Bar und mit den ganzen Getränken hinten an der Wand, die Flaschen alle verkehrt rum, dass man einfach nur das Glas unten drunter halten konnte und füllen konnte. Aber ansonsten standen dann, Sessel und Tische standen um einen Kreis für den Tanzplatz freizulassen. Und im ganzen Gebäude, unten im Parterre, war überall voll mit Sesseln, wo die Amerikaner saßen. Nein, nicht im Untergeschoss. Nein, da nicht. Da ist niemand hingekommen. Das war ja auch nicht anzusehen. Das war so, ich kann mich erinnern, die beiden Hunde, die Sie da auf dem Bild sehen. Mein Vater hat sich auch ein bisschen um die Hunde gekümmert. Die hatten da unten im Saal, wenn man am Haupteingang ist, auf der linken Seite, war eine Tür und das diente dann als Käfig für die beiden Boxerhunde. Eine Heizung war auch gerade nebendran, glaube ich, irgendwie sowas. Mein Vater hat da so ein bisschen was gebastelt, wenn was kaputt war, aber mehr auch nicht. Und ansonsten, von wegen Bedienung, meine zweite Schwester, die hat dort gearbeitet als Bedienung. Sie sehen sie auf einem Bild, wie sie auf dem Gelände sitzen, zum Garten hin. Die kleinere ist Edith, die Anneliese ist die andere. Und Anneliese hat dort als Serviertochter gearbeitet, ich als Schuhscheinboy, meine älteste Schwester. Also es war fast ein Familienbetrieb. Aber wir sind abend, also außer meiner Schwester, die da verheiratet war und dort gewohnt hat, sind wir am Abend, ich und meine andere Schwester, die ist nach Hause gekommen. Und das war dann auch mit diesen amerikanischen Bussen, die fürs Militär gedacht waren. Das war alles organisiert von meinem Schwager mit der Direktion vom Camp Lindsay, oder ich glaube, es war Camp Lindsay da oben. Und der kam dann um die und die Zeit und bis dahin wurde dann alles in der Bar oder im Lokal musste dann alles in Ordnung sein und dann sind die nach Hause. Der Bus ist dann in die Stadt gefahren, von da nach da und hat die Einzelnen abgeladen. Und mich als Schuhscheinboy kam ein Kleinbus oder ein Jeep, der mich um 10 oder 11 Uhr abgeholt hat, wenn ich nach Hause wollte. Samstags bin ich oben geblieben, weil ich dann am Sonntag, muss ich ganz ehrlich sagen, am Sonntag bin ich dann morgens runter mit anderen und dann haben wir dort aufgeräumt, das ganze Lokal. Dann das war ja nicht immer sehr sauber, wenn die Mädels da oder die Bedienung da um Mitternacht weg ist. Wir haben ein bisschen aufgeräumt, aber den Bodengewicht, das haben wir dann gemacht und dann haben wir noch Geld gefunden. Ja, es war lustig und ich muss sagen, ich habe trotz allem sehr, sehr, sehr gute Freunde gehabt, dort gemacht, Amerikaner, wo ich noch Kontakt gehabt habe, bis wir vielleicht vor 20, 25 Jahren, also der Kontakt hat über 30 Jahre gehalten. Ein Brief, die kommen mal zu Besuch und so weiter, nicht wegen mir, aber wegen Good Old Germany. Und dann haben sie angerufen, ja, wir sind da und da und ich habe versucht hinzugehen, aber hat meistens nicht geklappt, aber der Schriftkontakt war immer da. Ich kann mich entsinnen, da war eine Frau, die kam aus Ashtabula in Ohio. Die hatte mir gesagt, wann kommst du? Ich bin nie nach Ohio gekommen. Aber es sind so Erinnerungen.
Der Kamin war nie an. Die Atmosphäre war ruhig und gepflegt. Zudem erfuhr ich, dass der Schuhscheinboy manches Mal im Jeep abgeholt wurde.
Der Kamin, nein, der war der. Ich kann mich nicht entsinnen, dass ich den jemals gesehen habe, als er angezündet war. Kann ich mich nicht entsinnen.
Im Club, so Herr Erpenbach, herrschte eine angenehme Stimmung, eine gute Atmosphäre.
Absolut. Die sind gerne gekommen. Es war ganz, ganz selten, dass irgendeiner was ausgeartet ist in eine Schlägerei, dass mal ein Betrunkener, das kam ja vor, dass einer betrunken war. Aber das war alles im Rahmen. Die Barmänner, also waren zwei Stück, die hinter der Bar standen und die Getränke ausgeschenkt haben für die Serviertöchter, die das dann serviert haben an den Tischen und so, die haben dafür gesorgt, dass es ruhig blieb. Also es war nicht ganz und gar nicht ein Remi-Demi-Lokal. Dafür war die Wartburg in der Schwalbacher Straße da. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Die Wartburg ist ja ein bekanntes Lokal gewesen. Da waren immer die Schlägereien und die Messerstiche. Ich kann mich entsinnen, ich habe einen Bekannten, der hat ein Messer in die Hand bekommen. wegen der Schlägerei da in der Wartburg. Aber oben beim Schloss Freudenberg war das ganz, ganz selten, dass da was ausgeartet wäre oder ist vielleicht. Also ich kann mich wenigstens nur an die Schlägerei entsinnen, als die Gitarre in Bruch ging.
Kurt Appenbach machte eine Lehre bei der Wiesbadener Uhrenfabrik Karl Theodor Wagner.
Dann ich bin weg aus Deutschland, das war Ende 65, bin dann in die Schweiz, wollte ein Jahr bleiben, jetzt sind es 58 oder 59. Das habe ich dann alles nicht mehr mitbekommen. Als ich da oben aufgehört habe, weil eben meine Schwester auch nicht mehr da war und ich gar nicht wusste, was wird jetzt aus dem ganzen Schloss werden, habe ich gedacht, so, jetzt ist fertig. Ich war sowieso noch in der Lehre. Denn ich habe meine Werkzeugmacherlehre bei Uhrenwagner Ende 60a beendet. Karl Theodor Wagner, da habe ich gelernt. Werkzeugmacher.
Die Uhrenfabrik Karl Theodor Wagner war eine Wiesbadener Traditionsfirma. Mit ihrem Patent für ein elektroimpulsgesteuertes System von Haupt- und Nebenuhren lieferte sie Uhren vor allem für Kirchen, Rathäuser, Bahnhöfe, Schulen, Hotels, Fabriken und Krankenhäuser in Großstädten auf der ganzen Welt. So auf der Seite Wiesbaden. Stadtlexikon Karl Theodor Wagner, Elektrotechnische Fabrik.
Ja, ich glaube, es ist sogar in Stein gemeißelt. Karl Theodor Wagner, Elektrotechnische Fabrik. Wenn man da Lehre machen durfte, war das ein Geschenk.
Gelernt hat Herr Appenbach dort
Werkzeugmacher, aber im Uhrenbau.
Und hergestellt wurden
Schneidewerkzeuge, Stanzwerkzeuge, Spritzwerkzeuge, alles, was eine Uhr eben braucht. Aber es wurden auch andere Artikel gemacht. Zum Beispiel, Sie haben bestimmt schon gesehen, diese Aschenbecher, wo man oben drauf drückt und das Ding dann dreht. Eine kleine Scheibe, die dreht sich und die Asche wird dann in den Aschenbecher geschleudert. Das ist ein Ziehwerkzeug gewesen für das Blech, was diese Form gemacht hat. Und sowas haben wir hergestellt. Unter anderem, aber natürlich Großteil war das, es sind ja keine Armbanduhren gewesen, die gemacht haben. Das waren die Großuhren, Bahnhofsuhren in der Art. Das wurde dann später, wurde Karl Theodor Wagner, wurde glaube ich übernommen. Der alte Herr Wagner, der hatte da keine Nachfolge und irgendwas war da los. Auf jeden Fall haben sie dann haben zugemacht und das ganze Ding verkauft. Das ist nicht in meine Zeit gefallen, da war ich längst weg.
Dazu heißt es auf der eben genannten Seite, als in den 1960er Jahren Quarzuhren aufkamen, lohnten sich Uhren nach dem Grau-Wagner-Prinzip bald nicht mehr. 1989 bei der Renovierung des Wiesbadener Rathauses verschrottete man die Wagner-Anlage. Zuletzt produzierte man in der Schiersteiner Straße vollelektronische Quarzuhren, unter anderem für Siemens und Standard Elektronik Lorenz, sowie Anzeigetafeln für Sportanlagen. Im November 1977 musste die Wiesbadener Traditionsfabrik mit 77 Mitarbeitern Konkurs anmelden. Nach dem EN-Club war der Rod and Gun Club im Schloss Freudenberg. Anschließend pachtete die Pfingstgemeinde das Gebäude. Zunächst wurde es für Gottesdienste genutzt, auch als Bibelschule mit Teestube und Buchladen. Ute und Hans P. waren dort. Hans wohnte 2 Jahre im Schloss. Nach einem Besuch von Ute und Hans im Schloss Freudenberg hatte ich Gelegenheit, mit beiden im Panoramaraum zu sprechen. Ich fragte zunächst, was ist eine Bibelschule?
Eine Bibelschule, zum Beispiel im Gemeindebereich von Baptisten oder Pfingstler, was wir hier waren, beleuchtet bestimmte Schwerpunkte im Glauben, in diesem Fall von der Pfingstgemeinde, worauf sich das, auf welche Bibelstellen sich das stützt.
Bibelschule hat immer so 2 Aspekte, gerade wenn es 2 Jahre sind, ist es auch die Persönlichkeitsbildung, Charakterschulung, Jüngerschaft, weil zum Beispiel Jesus ist mit seinen Jüngern ja auch, der hat mit denen gelebt und im Leben hat er gelehrt und nicht nur so wie an der Universität, Frontalunterricht, man schreibt mit, sondern man lebt auch zusammen. mache praktische Dinge zusammen, das ist auch immer ganz wichtig. Und dann bei 2 Jahren ist auch schon, geht's tiefer und eventuell auch Richtung, ja, einen Dienst in der Gemeinde zu machen. Also eine Art Zurüstung, Ausbildung, genau. Jetzt zum Beispiel in der Pfingstgemeinde, wo ich jetzt bin, die haben bei Darmstadt ein theologisches Seminar. Die Ausbildung ist auch staatlich anerkannt. Da kann man also auch BAföG bekommen. Und früher haben wir auch gesagt, es ist eine Bibelschule, aber das hat sich zu einem theologischen Seminar entwickelt. Es sind jetzt 4 Jahre Studium auch mit den alten Sprachen, Altgriechisch und Hebräisch und 2 Jahre Vikariat. Und dann kann man ordiniert werden als Pastor. Das ist jetzt bei meiner Pfingstgemeinde, wo ich jetzt bin. Und hier, das war ja eine amerikanische Gemeinde, die nach Deutschland gekommen ist, zuallererst, deswegen auch die Nähe hier zur Housing Area, die Soldaten betreut haben. Und zum Beispiel die Druckerei, die hier war, die hat auch für alle Denominationen, war die da von den Amerikanern. Also die haben auch für die Katholiken Einladungen für die Kommunion oder so gemacht. Ja. Und mit dem Buchladen und hatten da auch die Amerikaner, wenn die feiern ja beim Abendmahl zum Beispiel, so legen da immer viel Wert auf Hygiene. Und da haben wir das damals zum ersten Mal kennengelernt. Die haben so kleine Becherchen auf dem Träger, so einmal Plastik-Kunststoffbecherchen, weil die halt beim Abendmahl Brot und Wein haben. Und so dieses ganze Equipment hat man in dem Buchladen dann auch bekommen.
Der Gottesdienst fand in Englisch statt und Hans fungierte als Übersetzer.
Das war mein Job. Da hat dann am Pulpit der amerikanische Prediger gestanden und nebendran ich, Sensline, und habe den dann simultan übersetzt. Zu den Pfingstgemeinden bin ich eigentlich gekommen. Ich war in Mainz als Jugendlicher. Da gab es einen Jugendkreis vom EC-Bund, Entschiedene Christen. Das kann man nachgoogeln, findet man bestimmt in Wikipedia, EC-Bund. Und dort gab es einen jungen Mann, der hat bei Amerikanern geputzt. Und die haben ihn in den Gottesdienst nach Mainz-Gonzenheim in die St. Flora Chapel eingeladen. Und da bin ich dann auch mal hin. Und unsere Kirche war die UPC, United Pentecostal Church. Und da gab es ein schwarzes Pendant. Das war die PAW, Pentecostal Assemblies of the World. Da waren die schwarzen, die farbigen Menschen drin. Die hat sich dort in der St. Flora Chapel getroffen. Dort wurde ich dann getauft. In der schwarzen amerikanischen Kirche.
Innen als Pazifist in einer Arbeitsuniform.
Und da haben sie mir noch eine Soldatenuniform zum Taufen angezogen. Und ich war Kriegsdienstverweigerer.
Weil er keine Wechselkleider dabei hatte, das war ja spontan.
Mhm. Und die hatten guten Kontakt zu der UPC, weil die Hauptlehrpunkte, wie sie Gottheit sehen und wie sie die Taufe sehen, sind identisch gewesen. Und deswegen haben sie sich gut vertragen. Genau, wie soll das jetzt?
Ja, weil du so hier in Wiesbaden gelandet bist als Meister.
Ach so, ja. Und so bin ich dann hier im Schloss gelandet und in diese deutsche Gemeinde dann gekommen. Ach so, ja. Und dort in der Schwarzen Kirche hat es angefangen. Da hat dann einer vorne, Ronny Hill, voller Eifer und wie Schwarzen rumhüpfen, gepredigt und sagt dann, komm, übersetz für mich. Achso, das war der Grund. So hat meine Übersetzungskarriere angefangen.
Und dann hast du dich reingeschafft?
Habe ich da mich hingestellt und das gemacht. Und der Job blieb dann, solange ich damit zusammen an mir hänge. Irgendwie die Leute fanden es gut. Ute hat eine gute Freundin noch bis heute. Diese Freundin schwärmt Ute heute noch vor, wie gut ich übersetzt habe. Ja. Und wir hatten Freunde, da waren einige dabei, die haben Englisch studiert. Die sagten immer, das wäre gut. Und das hat mich natürlich bestärkt und Mut gemacht, das weiterzumachen.
Und also gerade die Freundin, das ist jetzt in den letzten 3 Wochen, haben wir telefoniert, und hat sie nochmal erwähnt, weil sie ja Englisch studiert hat, hat auch ein Auslandssemester in England gemacht und sagt, da er hat nur mal 3 Trimester auf der Volkshochschule gemacht und ansonsten nur im Kontakt. Und er sagt, das wäre so außergewöhnlich gewesen, wie er übersetzt hat, weil er hat das nicht nur so, er ist auch mitgegangen. Wenn einer lebhaft war, dann hat er auch lebhaft übersetzt und nicht so. Also damit auch die das Original kennen, das Gesamtpaket dann auch rüberkommt. Ja. Oder wenn der mit Mimik oder auch mit Gesten, also ich weiß noch, das hast du noch geschafft, der hat sich dann irgendwie wegen, um was zu illustrieren, oft bei der Bühne hingesetzt, dann hat sich der Hans auch hingesetzt, ja, also und ist dann nicht stocksteif daneben geblieben.
Ja, wir sind alles, all diese Dinge irgendwie, man würde sagen, weltlich reingestolpert und in unserem Sprachgebrauch, sag mal, von Gott reingeführt.
Im Foyer, dem Eingangsbereich des Schlosses, hing wohl ehemals ein eindrucksvoller Kronleuchter.
Es war auch ein riesen Kronleuchter und der war im Foyer und den hat der Bruder Ney noch, weil wir hatten uns irgendwann mal unterhalten und dann sagt er, ja, während der sein, da waren ja auch Handwerker drin und der ist dann weggekommen.
Der heutige Terrassensaal war der Gottesdienstraum.
Genau, da war der Gottesdienstsaal. Hinter den Bögen, ja. Hier, so war das dann. Das ist ja wie so eine Kinobestuhlung. Die sind dann, das sind eigentlich alte Kinosätze, die sind dann hochgegangen. Und dann hatten die da diese Abhängung gemacht.
Das Taufbecken befand sich im heutigen Café des Schlosses.
Wo jetzt Café ist.
Ach, bei euch ist das, glaube ich, auch eine Volltaufe, oder?
Ja, ja, mit Untertauchen. So wie bei den Baptisten.
Und was war in den unteren Räumen?
Ich sprach an, wie die Räume im Untergeschoss genutzt wurden. So dachte ich insbesondere an den heutigen Klangraum.
Der untere große Raum war eine Teestube. Dorthin wurden Leute, zum Beispiel junge Leute aus dem Schelmgraben eingeladen. Mit dem haben wir dann zusammengesessen und Tee getrunken. Kaffee gab es, glaube ich, auch. Ein paar Gebäck auf den Tisch gestellt und dann wollten wir die halt im normalen Gespräch auch zum Glauben führen.
Die haben dann von ihren Problemen erzählt oder so, dann ist man da drauf eingegangen.
Und der Zugang?
Wenn also, die Stube war, ist von außen
von unten, Zugang. Unter der Treppe von der Seite.
Da habt ihr aufgemacht und dann konnte man dort reingehen?
Mhm. Ja.
Dann auf der Ebene von der Teestube waren auch Schlafräume. Da, wo hat ja mein Mann auch mal 2 Jahre gewohnt.
Ich fragte nach, welcher Raum das war.
Wenn man dann da der große Raum war und dann links und dann rechts, dann kommt man hinten in einen größeren Raum und davor war eine Tür in den kleinen Raum. Und das war mein Zimmer.
Es war der Raum vor der dunklen Bar. Der Raum, in dem heute das Monochord steht. Als wir den Raum betraten, zeigte Hans auf die linke Seite und sagte, da stand mein Bett. Und dann erinnerte er sich an eine ungewöhnliche Begegnung in dem Raum.
Da in der Ecke war mein Bett. Und da war ein Loch, das hatte irgendwie einen Tunnel nach draußen. Und da kam ein 7-Schläfer rein. Erst habe ich gedacht, es wäre irgend so ein Rattenvieh gewesen. Und dann ist mir später, habe ich Ute erzählt, und es hat so herzförmige Öhrchen gehabt. Das war ein Gartenschläfer.
Und dann hast du das Loch zugemacht?
Ja. Das war vor vielen, vielen Jahren.
Der Raum ist nicht sehr groß. Und ich sprach Hans auf die Wohnsituation an.
Ich bin eigentlich nicht sehr reich, eher ärmlich, aber gesund aufgewachsen. Und hatte nie große Ansprüche. Hatte auch keine großen Träume. Ich hatte mal einen Traum von einem Buchladen, der hat dann auch erfüllt. Und habe aber auch bald Erwartungen runtergeschraubt und konnte sehr bescheiden leben. Und der Raum hat mir irgendwie gereicht. Vom Fenster war ein Tisch. Und wenn ich ein Plätzchen hatte, wo das Miete hauptsächlich hinlegen konnte, bin ja früher auch durch Deutschland und Europa getrennt, war eigentlich immer sehr genügsam. Und habe es dann immer, wie ich es vorgefunden habe, so war es okay. Und dann haben wir geheiratet und hatten dann eine Wohnung, 3-Zimmer-Wohnung. Und da gab es dann das erste Mal, als das erste Mal ein Wohnung hatte. Ich glaube, mein Wohnzimmerbereich war ganz leer. Ne? Da habe ich nichts gemacht. Ich habe in mein Schlafzimmer eine Matratze reingehauen, in die Küche alles, was ich zum Beißen, mir etwas zu beißen machen brauchte.
Kühlschrank hattest du.
Mhm. Und im Nebenraum, da hat einer eine Schrankwand hinterlassen, sonst wäre das auch leer gewesen. Und da habe ich dann meinen Krempel so abgestapelt, abgelegt.
Aber es hat mehr was mit deiner Persönlichkeit zu tun. Also jetzt nicht eine Erwartung, dass jemand, der hier die Bibelschule besucht, sich so reduziert wie in einem Kloster.
Ja.
Das war jetzt meine Frage.
Okay, das ist auf den Punkt gebracht. Es liegt an mir, nicht an der Gemeinde. Ja, meine Lebenseinstellung war damals schon ein geistlicher Typ. Es gab da immer so, im Englischen heißt es to minister, im Deutschen wäre das dienen. Das Lebensbild war halt, dienen zu möchten, ohne dass ich jetzt darunter ein konkretes Bild hatte. Einfach.
Das war auch manchmal einfach das zu tun, was einem sozusagen in Anführungszeichen vor die Füße gefallen ist. Ja. So, wir haben ja auch zweimal obdachlos aufgenommen. Das erste Mal war, ich habe meine Freundin in Heidelberg gesucht und war im fünften Monat oder so schwanger.
Ich hatte damals in der Rheinallee 109 im Zahnlabor gearbeitet. So, und dann gehe ich an der Rheinallee lang zurück, quer rein bei der grünen Brücke. Und an der Ecke fragt mich einer, Entschuldigung, mal eine höfliche Frage. Ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Haben Sie mal eine Mark für mich? Und dann habe ich so aus Verlegenheit im Portemonnaie rum, magst du nicht nach Hause kommen und da was essen? Und dann sagt er ja, und ich erzähle ganz viel von meiner Frau, damit er nicht denkt, ich bin vom anderen Ufer. So haben wir den kennengelernt.
Wer war obdachlos schon 2 Jahre lang und der kam von Südafrika hierher, der wollte da dem Militärdienst entkommen und hatte wohl deutsche Wurzeln und hatte eine Vorstellung, was er hier machen wollte. Ja, und dann hat er 6 Wochen bei uns gewohnt und mein Mann ist morgens zur Arbeit gegangen. Der hat mir dann davon erzählt. Der hat abends noch mit ihm gesprochen, hat ihm das Evangelium erklärt und da er auch auf so am Suchen war und hat ihm dann ein neues Testament oder irgendwas geschenkt. Und damals und jetzt auch manchmal habe ich gedacht, wir brauchten uns keine Sorgen machen. Wir hatten nicht viel. Da kommt auch keiner was mitnehmen, weißt du?
So waren wir drauf.
Ja. Und dann hat er 6 Wochen bei uns gewohnt.
In diesen 6 Wochen, die er im geplanten Kinderzimmer verbrachte, so Ute, fand der Gast dann eine möblierte Wohnung mit Wohnküche, Sanitärräumen und Schlafzimmer. In der heutigen Bibliothek befand sich das Pastorenbüro. Gegenüber, da wo der Durchgang ist, in die unteren Räume, dort befand sich die Bücherstube und die Druckerei.
Pastoren. Bitte? Ja, diese Holzintarsien und so. Aber da ist auch nicht mal alles komplett. Also als wir drin waren, war es noch vollständiger. Das war das Pastorenbüro und so. Und die Sekretärin war da, die ganze Schriftsachen wurden da gemacht. Also unser Pastor hat uns erzählt, weil ja dann, als die das hier übernommen hatten, da war ja vorher dieser Armeeklub irgend sowas drin. Und dadurch, dass er ja, die sind dann aber irgendwann raus und durch die Soldaten, die er betreut hat, das war der Lange. Der kannte den Club und auch von dem Gebäude und so sind die dann hier dran gekommen.
Geht man die Treppe hinauf, kommt man zum großen Saal. Links davon befinden sich Räumlichkeiten und dort auch ein ehemals wohl sehr eindrucksvolles Bad, das wohl Teil einer Wohnung war.
Also da, wo das runde Bad war, hat ja auch noch eine Familie gewohnt mit Kindern.
Das ist jetzt in der ersten Etage, große Saal auch ist.
Da, genau, wo früher der Speisesaal war, ja. Und die große Küche.
Wo war die Küche?
Nebendran.
Bei dem großen ist doch links auch so ein kleiner Raum. Da war die Küche.
Da konnte man auf der Galerie, ist man da reingegangen. Dann, wenn man reingegangen ist, war direkt ein großer Vorratsraum. Also halt hoch mit Regalen. Und dann konnte man so einen schönen Rundlauf machen, wenn wir angestanden haben fürs Buffet. Also hier habe ich zum Beispiel ein Bild. Da ist man hier hinten erstmal reingegangen, dann war hier Buffet und dann ist man da dann in den Speisesaal.
Das Gespräch führten wir im Panoramaraum, also im Obergeschoss des Hauses.
War hier nicht so gerade, wo wir gerade sitzen?
Ja, ja, hier oben waren für Frauen Schlafräume. Dann hatten die ja auch Mitarbeiterinnen. Das Pastoren-Ehepaar hat hier gegenüber gewohnt und hier waren für Frauen und die Männer waren ganz unten. Und auch während der Bibelschule haben die meisten hier im Haus gewohnt.
Ute und Hans haben im Schloss Freudenberg geheiratet. Ute erinnert sich.
Ja, ich bin hier oben in so einem Zimmer schon, hat mir eine Freundin die Haare gemacht. Dann habe ich mich umgezogen und dann bin ich die Treppe runter.
Unten an der Treppe wartete dann Hans, ihr Mann, auf sie.
Stylisch, Hollywood-mäßig, genau. Ja, die Treppe, die ist ja schon genial, ja. Nur von dem, wo ich die Treppe runterkomme, gibt es halt leider kein Bild. Nur nachher, wo dann, wir haben dann auf dem Absatz gestanden und die Gäste haben uns da dann, also auf dem Absatz von der Treppe, dann sind die hoch und haben uns gratuliert. Und
ist wunderbar zum Inszenieren, die Treppe.
Mhm. Ja, die ist herrlich. Bei einer anderen Hochzeit, da habe ich dann die Blumendeko gemacht und da haben wir dann, weil hier im Wald ja so viel Efeu ist, haben wir Efeu gelandet und die dann so ums Geländer noch. Und die Frau, die ist wirklich, die haben das auch dokumentiert, die ist da runtergeschritten und ihr Mann hat sie unten auf Gitarre selbst gesungen. Ich weiß nicht, ob er es auch komponiert hat. Bild dann empfangen. Das war cool.
Abschließend fragte ich Ute und Hans nach ihren heutigen Eindrücken, wenn sie das Schloss heute besuchen.
Wir verknüpfen ein anderes Leben damit. Das ist ein ganz anderes Konzept. Ich verbinde Menschen mit den Räumen hier, wie zum Beispiel die Pastorenwohnung. Da haben wir die Amerikaner, da gibt es inzwischen in Deutschland auch Babyshower, das während der Schwangerschaft die Frauen sich treffen und die Mutter beschenken und man macht Spiele zusammen und die Mutter kriegt meistens auch noch ein Geschenk und die anderen Frauen bringen was zum Essen mit. Also sie wird nur mal so richtig verwöhnt. Genau.
Also mein Erleben, wenn ich wieder hierher komme, ich halt Ausschau nach allem, was ich wiedererkenne. Und im Großen und Ganzen finde ich sehr spannend, was ihr hier draus gemacht habt. Ich finde es interessant, aber auch stimmig. Also ich finde es gut.
Zum Abschluss noch eine Erinnerung von Anke. Es geht um die kurze Besetzung von Schloss Freudenberg während der Veranstaltung Folklore im Garten. Anke schildert die Szenerie vor dem Schloss.
Genau, und die Leute von uns, die haben ein Theaterstück aufgeführt, geprobt. Wir hatten eine Wand hingestellt und im Hintergrund wurde dann praktisch aufgemauert, der Eingang. Und dann, juhu, Überraschung, dieses Haus ist besetzt. Und diese Bilder, ich finde es momentan nicht. Ich weiß, dass ich es habe, diese Zeitungsartikel, da sind wir oben alle am Fenster mit eben Flagge raus, das Haus ist besetzt. Wir waren so 10, 15 Leute im Kern, die das hier gemacht haben. Wir waren eigentlich unten in der Mauritiusstraße, haben wir gewohnt, von der Stadt eingewiesen als Punk-WG und hast du nicht gesehen. Und damals kam auch das Fernsehen, das weiß ich noch, aber ob das jetzt RTL oder SAT war, also eines von den größeren. Und die Leute hier, wir haben Unterschriften gesammelt, es wurde sehr befürwortet. Also wir wollten ein selbstverwaltetes autonomes Zentrum draus machen, Kinderbetreuung und ja, einfach sowas Selbstverwaltetes, Arbeitsplätze schaffen, renovieren das Ganze. Wie gesagt, die Bevölkerung oder die Besucher hier, die haben auch sehr viel das befürwortet und viele Unterschriften gesammelt und wir wurden erstmal in Ruhe gelassen. Und das war dann 2-3 Tage, nachdem das Ganze jetzt beendet war, Folklore im Garten, dann sind wir natürlich geräumt worden. Also, und dazwischen gab es auch nochmal Ärger. Es war damals immer die Klarenthaler Skinhead-Szene. Die hat uns hier aufgemischt und draußen hier im Vorraum, also vorm Kamin, gibt es noch einen Brandfleck. Der muss auch noch anscheinend runter sein oder so. Weil wir hatten damals Kaminfeuer an und die haben das Feuer rausgeschmissen und da hat es halt ein bisschen gebrannt auf dem schönen Boden. Ja, so, das sind so die groben Erinnerungen, die ich da dran habe.
Ich bedanke mich bei Kurt Erpenbach, bei Ute und Hans P. und bei Anke.